eine große Rolle spielt der Kontext. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn wir darüber sprechen, das ist ein aggressiver Hund und jetzt irgendwie
total.
Ja, die Persönlichkeit des Hundes irgendwie auf diese Weise einordnen, sondern wenn wir uns bewusst machen, es sind ganz bestimmte Umstände, unter denen aggressives Verhalten bei diesem oder jenen Hund auftreten kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast sprechen wir über Bissprävention und auch Frühwarnzeichen bzw. Risikofaktoren von Aggressionsverhalten. Und ich habe mir Verstärkung geholt. Die Lara ist bei mir. Stell dich doch einmal vor. Ich bin so froh, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Lara Dötsch. Ich bin Hundetrainerin seit 2017, arbeite in der Verhaltensberatung, mittlerweile hauptsächlich mit Aggressionsfällen und Begegnungsthemen verschiedenster Art, also Hundebegegnungen, Begegnungen mit Menschen. Das sind so die Hauptschwerpunkte mittlerweile. Arbeite zusätzlich auch im Tierheim und betreue da immer ganz bestimmte Hunde über längere Zeiträume, die im Normalfall auch eine Vorgeschichte mit Aggressionsverhalten haben und gebissen haben in den meisten Fällen.
Genau, also da kann ich schon mal sagen, unbedingt der Lara auf Instagram auch folgen, weil sie stellt da auch immer mal ganz, ganz tolle Videos ein, wie sie eben mit den Hunden trainiert. Und ja, finde ich einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich finde, du hast da viel zu wenig Reichweite, wenn es nach mir geht. Deshalb packe ich da den Link zu ihrem Profil mal in die Shownotes. Also da klick dich unbedingt rein und folge ihr und hilf dabei, diese Videos zu verbreiten, weil ich finde, die sollten auf Social Media viel viraler gehen als so, ja, allerhand andere Videos mit zig unzähligen Likes und Shares und so weiter. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Genau, ja, also das Thema habe ich genannt. Es geht um Risikofaktoren von Aggressionsverhalten, Frühwarnzeichen, natürlich ganz, ganz wichtig, und eben auch Bissprävention. Und ich glaube, da sind wahrscheinlich auch schon recht viele Personen drüber gestolpert. Ja, wenn man Social Media glaubt, dann werden die Hunde aktuell immer aggressiver durch positives Hundetraining. Das lässt die Tierheime überlaufen mit natürlich hochaggressiven Hunden, durch positives Training verursacht. Ja, was sind deine 5 Cent dazu? Oder auch bitte mehr.
Also ich kann sagen, dass ich bisher im Tierheim noch keinen einzigen Hund getroffen habe, der mit einer Aggressionsthematik da sitzt, weil er positives Hundetraining, wenn man es denn so nennen möchte, irgendwie hatte, oder weil mit dem irgendwie besonders freundlich umgegangen wurde oder weil über positive Verstärkung trainiert wurde. Also ich kenne keinen einzigen Fall, und es ist sowieso, also wenn wir uns anschauen, was verursacht ist, dass ein Hund zubeißt oder dass sich wirklich eine Aggressionsproblematik entwickelt, dann muss man erstmal immer sagen, es gibt dafür niemals eine einfache Antwort, sondern es ist immer eine komplexe Thematik, die individuell ist und die multifaktoriell bedingt ist. Das heißt, es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, damit sich eine Aggressionsproblematik entwickelt, und es ist nicht eine einzige Sache. Und da gibt es halt viele Einflussfaktoren, von der Gesundheit des Hundes, die eine große Rolle spielt, von der Genetik, die der Hund mitbringt, zu den Lernerfahrungen, die der Hund in verschiedenen Situationen gemacht hat. In was für einer Umwelt lebt dieser Hund? Wie wird mit ihm umgegangen? Wie geht es dem Hund? Wie sind die Bedürfnisse gedeckt? Das spielt alles eine Rolle. Und ganz wichtig, eine große Rolle spielt der Kontext. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn wir darüber sprechen, das ist ein aggressiver Hund und jetzt irgendwie
total.
Ja, die Persönlichkeit des Hundes irgendwie auf diese Weise einordnen, sondern wenn wir uns bewusst machen, es sind ganz bestimmte Umstände, unter denen aggressives Verhalten bei diesem oder jenen Hund auftreten kann. Und das sind die Situationen, die man sich dann explizit anschauen sollte. Aber das bedeutet nicht, dass der Hund persönlichkeitsmäßig jetzt aggressiv ist grundsätzlich.
Ja, der Hund in seiner Gesamtheit ein, ja, ich sag immer Fehler auf vier Beinen oder am besten dann noch, ja, als komplett hochgradig gefährlich eingestuft wird, ne?
Ja.
Also, das sieht man ja auch, wenn dann mit solchen Hunden gearbeitet wird, wie werden die genannt auf Social Media, ne? Da könnte ich jetzt einige Namen nennen, möchte ich aber aus Gründen nicht, weil man dann halt doch wieder genau auf diesen Profilen landet und die dann Reichweite dadurch bekommen. Ja, ich finde es viel schöner. Irgendwo hatte ich das gesehen in einem Tierheim, da werden diese Hunde Einhornhunde genannt. Und das ist viel, viel schöner irgendwie, wenn man eben so sagt, die haben hier und da in manchen Verhaltensweisen Glitzerpersönlichkeit, wo man nochmal genauer hinschauen sollte. Und das ist eben, wie du sagst, ne, es sind diese Verhaltenssituationen, die eben dazu führen, dass gewisses Verhalten auftritt und das ist multifaktoriell. Mir ist sofort, als du so aufgezählt hast, auch noch Schmerz, Gesundheit, ne? Schmerz ist da auch ganz weit oben, Gesundheitsdinge, ja, einfach extremst multifaktoriell und eben, wie man es so oft möchte, irgendwie sehr, sehr komplexe Dinge mit einer einfachen Lösung, zack, bumm, ich sag einen Satz und dann ist das erklärt. Ja, das ist natürlich ein großer Wunsch, der aber halt völlig unpassend ist, gell?
Ja, und vielleicht noch einmal so erzählt, was ja so die Gründe sind, wo jetzt die Hunde abgegeben wurden und im Tierheim sitzen, die ich häufig mitbekomme. Mhm. Und viele der Hunde kommen zum Beispiel auch einfach aus Beschlagnahmungen. Mhm. Das heißt, sie kommen aus Situationen, wo es den Tieren wirklich, die leben unter schlechten Haltungsbedingungen. Die Haltungsbedingungen sind so schlecht, dass sie da rausgeholt werden. Mhm. Oder es kommt vor, dass die Halter ins Krankenhaus müssen oder versterben. Mhm. Oder es gibt natürlich auch die Fälle, wo die Hunde ausgesetzt werden. Es gibt die Fälle, wo Menschen völlig überfordert sind mit Situationen. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, wie Hunde ins Tierheim kommen. Aber das sind so typische, wie ich sie mitbekomme.
Ja, eben. Auch da multifaktoriell. Es ist da nirgendwo eine einfache Antwort. Ja, beißen Hunde aus dem Nichts? Weil ne, es ist ja, also ich denke, es hört man immer noch sehr, sehr oft so dieses und plötzlich hat der. Das hat er noch nie vorher gemacht. Und ja, aus dem Nichts hat er dann gebissen oder was auch immer. Und worauf kann man vielleicht mehr achten?
Also erstmal muss man sich vielleicht darüber unterhalten, was bedeutet aus dem Nichts. Also es kann natürlich sein, dass es niemand hat kommen sehen und man war überrascht davon, dass der Hund jetzt in dieser Situation so reagiert hat. Es kommt vor, dass es tatsächlich in der Situation überhaupt keine Hinweise gegeben hat, ganz objektiv betrachtet. Und ich bin auch schon in Situationen gewesen, wo das der Fall war, also wo ich auch mit meinem professionellen Blick nichts gesehen habe, was mir hätte sagen können, jetzt gleich kippt's. Und der Hund ist wirklich von 0 auf 150 gegangen, in wirklich Millisekunden. Das kommt vor,
meiner Erfahrung nach. Aber das sind dann Hunde mit Vorgeschichte, also das sind dann Hunde, wo es schon mal vorher passiert ist, oder?
Ja, also meiner Erfahrung nach, zum einen sind es wenige Fälle. Mhm. Es ist nicht die Regel. Also ich kann gleich mal erklären, wie es meistens zustande kommt und was meistens das Thema ist. Aber es kommt vor und es kann verschiedene Gründe haben, warum es vorkommt. Es kann sein, dass dieser Hund schon gelernt hat, weil bei Aggressionsverhalten geht es ja darum, sich Distanz zu verschaffen und sich selbst zu schützen. Das heißt, es ist ein Schutzmechanismus des Organismus in dem Sinne. Und es kann sein, dass der Hund schon gelernt hat, wenn er auf andere Weise versucht, sich Distanz zu verschaffen. Zum Beispiel, weil er den Kopf abwendet und dadurch dem anderen sagen möchte, hey, ich brauche mehr Distanz, bitte lass das an dieser Stelle, dass da nie drauf geachtet wurde. Das heißt, das Verhalten konnte nicht funktional ablaufen für den Hund. Und er hat gelernt, na, das hilft mir überhaupt nicht, wenn ich das tue. Und es hilft mir auch nicht, wenn ich knurre. Und es hilft mir auch nicht, wenn ich mal die Zähne fletsche. Die andere Person oder der andere Hund, der Artgenosse, wer auch immer das Target ist in dem Fall, geht dann einfach nicht weiter weg, lässt mich nicht in Ruhe, gibt mir nicht die Distanz oder macht nicht Stopp mit dem, was es tut. Und wenn das in der Lerngeschichte des Hundes vorkommt, dann kann es halt sein, dass diese Dinge nicht mehr vorkommen, nicht mehr gezeigt werden, weil sie sind ja überhaupt nicht hilfreich. Und dann eskalieren die Hunde von 0 auf 100. Sowas kann sein. Und es kann aber auch sein, dass es ein reflexives Verhalten ist. Also Aggression gibt es auch als körperlichen Reflex, den man sich so vorstellen kann, wie eine Fliege fliegt aufs Auge zu und man blinzelt. Auch das ist ja ein körperlicher Reflex. Und dadurch, dass Aggressionsverhalten zu den Schutzmechanismen des Körpers gehört, kann das eben auch vorkommen. Das passiert, wenn das Nervensystem eh schon in einem Alarmzustand ist. Mhm. Das Tier ist schon eingestellt auf, okay, hier ist irgendwas gefährlich in irgendeiner Form. Es kann übrigens auch Schmerz sein, der sagt, hier ist etwas gefährlich in dem Moment. Ja. Und plötzlich ist aber etwas ganz nah am Körper dran. Der Hund hat das vielleicht auch gar nicht mitgekriegt, nicht kommen sehen. Eine Hand kommt von hinten zum Beispiel. Und dann wird dieser Reflex ausgelöst. Auch dann kann es sein, dass ich da überhaupt keine Zwischentöne quasi sehe. Genau. Also da gibt es auch wieder verschiedene Gründe. Der Regelfall ist es nicht. Der Regelfall ist, dass Dinge übersehen werden. Mhm. Zum Beispiel in der Körpersprache des Hundes. Das heißt, es gab Anzeichen dafür, dass das Tier sich unwohl fühlt in der Situation, dass es vielleicht auch schon Meideverhalten gezeigt hat, also versucht hat, die Situation zu verlassen, mehr Abstand zu kriegen. Mhm. Man sieht vielleicht Stressanzeichen, einen Erregungsanstieg. Irgendwas, das dafür spricht, das Nervensystem ist in einen Alarmzustand gekommen und das wird nicht wahrgenommen. Und dann kommt dieser Biss aus dem Nichts. Und was auch passieren kann, ist, dass zwar diese Alarmzeichen wahrgenommen werden, also man sieht vielleicht, okay, dem Tier scheint es gerade nicht gut zu gehen und das Tier scheint sich bedroht zu fühlen und Stresssysteme sind aktiviert und alles, aber man bringt es nicht in Zusammenhang damit, dass das Tier jetzt wechseln könnte in Aggressionsverhalten oder dass das Auslöser dafür sein könnten oder dass das quasi kippen kann. Und man hat eventuell auch Fake-Infos bekommen darüber, wie man mit solchen Verhaltensweisen bestmöglich umgehen sollte. Das heißt, man hat zum Beispiel gelernt, also typische Situation ist jetzt mal ein Beispiel, was ich erlebt habe in den letzten Jahren und auch etwas, was ich glaube, das kommt relativ häufig vor. Der Hund liegt da, hat einen Knochen, der Halter geht vorbei, der Hund knurrt, weil der Halter ihm zu nah am Knochen ist und der Halter sagt sich, na, das kann ich ihm aber ja jetzt nicht durchgehen lassen und jetzt muss ich dem mal zeigen, wer hier der Chef ist und packt sich den Hund. Das heißt, macht eine Distanzunterschreitung, während Aggressionsverhalten dafür gedacht ist, das Gegenüber auf Abstand zu bringen. Ja. Das heißt, der Hund eskaliert deswegen hoch und geht vom Knurren ins Beißen über. Ja. Absolut vorhersehbar, wenn man sich mit Aggressionsverhalten auskennt. Aber wenn man halt Glaubenssätze hat, wie man jetzt mit diesem Verhalten umzugehen hat, weil man eben schlechte Informationsquellen bezieht, dann kann es eben auch sein, dass es deswegen passiert. Oder weil ich glaube, naja, das ist eine Situation, da muss der Hund halt jetzt mal durch. Also der muss halt jetzt die Krallen geschnitten bekommen, auch wenn ich sehe, dass das jetzt gerade zu doll für den ist. Und dann fixiere ich den und halte ihn fest und lasse ihn halt nicht gehen. Auch da, das Verhalten wird nicht funktional gezeigt. Das heißt, die Verhaltensstrategie muss sich ändern im besten Fall, wenn das Tier seine Situation verbessern möchte. Und dann kann es eben auch dazu kommen.
Ja, und dann eben auch bei, wenn es erlernt ist und eine Situation erinnert, ne? Also klassische Triggersituationen oder können ja viele Dinge ein Trigger sein quasi, ne? Und in dem Fall stimmt das Wort ja wirklich, auch wenn man mittlerweile ja sagt, so, es wird auf Social Media sehr ubiquitär genutzt, aber in dem Fall passt das dann ja, ne?
Ja, genau. Und was man da vielleicht auch noch im Hinterkopf haben kann, sind Traumareaktionen, ne, wo das ja hier gerade ineinander einhergeht. Also ich habe natürlich auch im Tierheim manchmal Hunde, wo relativ wahrscheinlich ist, dass sie Traumafolgestörungen erlitten haben. Also die Hunde haben natürlich alle irgendeine Form von Trauma hinter sich. Das erleben aber eigentlich alle Hunde und alle Menschen in ihrem Leben. Das heißt noch nicht, dass dieses Trauma ihr Verhalten dann auch nachhaltig beeinträchtigt oder sie in ihrem Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigt. Aber wenn es wirklich Störungsbilder aufgrund von Traumata gibt, dann hat man oft auch, man würde von außen sagen, unverhältnismäßig starke Verhaltensreaktionen. Also man hat einen scheinbar winzigen Auslöser, der eine starke Reaktion hervorruft, die auch sehr plötzlich und so weiter kommt. Also man merkt schon, es gibt viele Möglichkeiten und es ist schon ja sehr komplex auch das Thema.
Absolut, ja. Wie stehst du dazu? Ja, ich nutze halt einen Maulkorb. Das finde ich ist auch oder mir kommt es so vor, seit ein paar Monaten auf Social Media auch sehr präsent, ne? Dieses grundsätzlich Maulkorbtraining finde ich spitze und auch, dass so toll aufgeklärt wird, wie sieht ein richtig und gut sitzender Maulkorb aus, finde ich mega toll. Aber im Gegenzug dann auch, naja, ich betreibe ja Bissprävention, weil der trägt einen Maulkorb, ne?
Ja, also ganz schwieriges Thema. Mhm. Wirklich ganz, ganz schwierig. Ein Maulkorb kann natürlich ein super hilfreiches, nützliches Tool sein, wenn er sinnvoll eingesetzt wird. Und er ist in keinster Weise Bissprävention. Also natürlich verhindere ich, wenn der Hund einen Maulkorb trägt, dass er zubeißen kann. Ich verhindere nicht, dass der Hund verletzen kann. Und wenn ich jetzt einfach nur einen Maulkorb drüber ziehe und den Hund halt trotzdem in die Situationen, ohne sonst was zu verändern, reinschicke, in denen das Verhalten auftreten könnte, dann betreibe ich extrem schlecht umgesetztes Management und mehr nicht. Mhm. Weil, was wir im Hinterkopf haben müssen, also man kann sich das vorstellen, jedes Verhalten hat immer auch einen Bezug zu einem emotionalen Zustand. Das geht also immer zusammen einher. Bei Aggressionsverhalten gehen wir von einem sehr unangenehmen emotionalen Zustand aus, den das Tier erlebt in dem Moment, wo Aggressionsverhalten ausgelöst wird. Und immer wenn ein Verhalten abläuft, sind gleichzeitig im Gehirn bestimmte Neuronennetzwerke aktiv. So, und wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt das aggressive Verhalten, das mit dem emotionalen Zustand einhergeht. Und immer wenn das vorkommt, wird ein bestimmtes Neuronennetzwerk im Gehirn aktiviert. Und umso häufiger das aktiviert wird, umso besser benutzbar wird dieses Neuronennetz. Umso, man redet dann immer irgendwann von den Autobahnen, die sich quasi bilden und Schnellverbindungen. Und das wollen wir ja unbedingt verhindern. Wir wollen ja nicht, dass dieses Neuronennetzwerk, weil es immer wieder aktiviert wird, sich immer besser ausbildet und immer stabiler wird, weil das Verhalten dann auch stabiler wird. Und wenn das Verhalten ja immer noch ablaufen kann und das Tier immer noch diesen emotionalen Zustand erlebt, dann habe ich auch immer noch diese Neuronennetzwerke gestärkt. Und das ist völliger Quatsch. Also was ich eigentlich machen muss, ich muss Bedingungen in diesen Situationen so verändern, dass Neuronennetzwerke aktiviert sind, die mit anderen Verhaltensweisen einhergehen und gleichzeitig mit emotionalem Wohlbefinden. Weil das ist für mich die beste Gegenwirkung für aggressives Verhalten. Wenn ich einen Hund habe, der ist in einer Situation entspannt oder der fühlt sich sicher oder der fühlt sich wohl, der hat Freude, der hat also alles, was wir so in den Bereich der angenehmen Emotionen packen und was mit entsprechenden Verhaltensweisen auch einhergeht, das ist inkompatibel damit, dass der Hund zubeißt aufgrund von Aggression. Mhm. Und das ist für mich Bissprävention und nicht, ich packe einen Maulkorb drauf und lasse halt einfach alles so weiterlaufen, wie es halt ist, aber es kann ja keiner mehr gebissen werden.
Genau, ne? Und die Verletzungen können ja auch anders aussehen. Ich nenne das tatsächlich manchmal ganz böse schon fast neue Hundekämpfe, weil die Hunde sich da körperlich klatschen. Ich kann das gar nicht anders sagen, ne? Die verprügeln sich ja richtig. Also
ja, natürlich.
Die, die nutzen in diesen Gruppenstunden, ich mag es kaum sagen, einfach dann halt ihren Körper und tatsächlich ja auch den Maulkorb, wo sie lernen, wie sie mit dem Maulkorb dann einen Hund verprügeln quasi.
Und also ganz ehrlich, wer selber schon mal einen Metallmaulkorb mit Schmackes irgendwo gegenbekommen hat, ey, das kann so wehtun. Das kann auch oberflächliche Verletzungen machen. Das kann wirklich böse blaue Flecken geben und so weiter. Also das ist nicht so, dass dann die Verletzungsgefahr komplett gebannt ist. Aber das ist ja auch nicht alles. Also wenn ich einen Hund, der gar keine Fähigkeiten erlernen konnte, sich in dieser Situation anders zu verhalten. Und auch gerade, wenn es um dieses Hunde dann zusammenbringen, die dann untereinander Aggressionsverhalten zeigen. Ey, wir wollen doch, dass diese Hunde Sozialkompetenz erlernen. Wir wollen doch, dass die lernen, sich im Sozialkontakt so zu verhalten, dass es nicht zu aggressiven Auseinandersetzungen kommt. Und die haben die Fähigkeiten doch an dem Punkt, wo sie da sind, überhaupt noch nicht erlernt. Also sind wir dafür zuständig, die Bedingungen im Umfeld so zu setzen, dass sie andere Strategien erlernen können, die niemandem wehtun, die für sie selbst auch nicht gefährlich sind. Weil wenn sie sich aggressiv verhalten, gefährden sie sich selbst, weil sie müssen damit rechnen, dass das Gegenüber auf sie mit Abwehr reagiert, mhm. egal ob das ein Mensch ist Absolut. Oder ein Hund. Mhm. Und das ist sowohl Schutz für den Hund als auch für die Umwelt, Situationen nicht so unklug zu gestalten und da einfach zu sagen, naja, mal Kopf drauf und dann lassen wir einfach alles, wie es vorher war.
Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich das Wohlbefinden, ne? Weil wir wollen ja, dass der Hund in der Nähe, und das ist jetzt dehnbar, dieser Begriff, wie Nähe ist, ne? In der Nähe sich von, jetzt bleiben wir bei Hunden, wohlfühlt, dass er in die positive Emotion rutscht und mit du darfst das nicht und du musst dich zusammenreißen und du musst dich zurücknehmen, ich schlucke das jetzt quasi runter, fühle ich mich ja nicht wohl.
Ne? Ja, und ne, ich würde auch weitergehen noch als nur in der Nähe von denen, sondern es geht um die Wahrnehmung von denen.
Absolut. Also
wenn andere Hunde gerochen werden oder gesehen werden oder Immer, gehört werden, ja. wollen wir dann, dass unser Hund direkt in unangenehme Emotionen rutscht und in dem Moment direkt in Alarmzustand geht und das Nervensystem sagt, oh Gott, da ist wieder so einer. Mhm. Und aus diesem Alarmmodus dann Verhaltensreaktionen folgen? Oder wollen wir, dass der Hund lernt, boah, wenn ich Geräusche höre, die für einen Hund sprechen, wenn ich einen Hund sehe, wenn ich einen anderen Hund rieche, dann werden angenehme Emotionen aktiviert? Oder, aber vielleicht fühle ich mich kurz unwohl, aber ich habe Regulationsmöglichkeiten, die mich ins Wohlbefinden zurückbringen. Ich kann mir hier selbst helfen in Situationen und so weiter.
Oder Hilfe beim Menschen suchen, was ja auch sehr passend ist.
Ja, absolut.
Ja. Was denkst du, haben TikTok-Trends einfach auch mit boomende Videos darüber, wer härter durchgreift, wer noch krasser ist. Also manchmal hat man wirklich schon das Gefühl, ne, es ist so ein, ich korrigiere mehr und ich fühle mich irgendwie dadurch auch toller, weil der Hund noch weniger Freiräume hat, der läuft noch akkurater nur hinter mir, der traut sich nicht mal schnüffeln zu gehen, wenn wir draußen unterwegs sind. Ich denke, du kennst diese Videos und auch diese Trends, die dann immer mal viral gehen. Was glaubst du, haben diese Trends grundsätzlich mit der Entwicklung in der Hundebubble zu tun? Und auch, welche Gefahren siehst du da? Was spielt da so mit, wenn gerade auch vielleicht Jugendliche diese Trends nachahmen? Einfach so fast schon gedankenlos, weil es wird da ja gezeigt und andere machen das so und dann reagiert der Hund so und so. Was glaubst du, bringt das so mit sich?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich davon extrem fernhalte. Ich versuche mir das möglichst nicht zuzuführen. Also dieses Jahr ist mir ein Ausrutscher passiert.
Mhm. Ich glaube, ich weiß, welchen Ausrutscher du meinst.
Du weißt,
mit Österreich genau, zu tun.
Möglicherweise. Ja. Ja, genau. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, versuche ich mich von diesen Dingen sehr fernzuhalten. Mhm. Und das hat einen Grund, weil das mein Alarmsystem anschaltet. Mhm. Weil
ich verstehe
es für mich, es ist für mich wirklich maximal grausam, Gewalt an Tieren zuzusehen, Gewalt, die gerechtfertigt wird, die verkauft wird, die Entertainment ist, die für Klicks da ist, um sich mächtig zu fühlen, da ist. Das bringt mich in einen Zustand von Hilflosigkeit, Frustration, Trauer um diese Tiere, die ich dort sehe. Und es macht mich wahnsinnig wütend, was für eine Verantwortungslosigkeit bei diesen Menschen herrscht, die da Lebewesen vor sich haben, die gänzlichst von ihnen abhängig sind.
Mhm, genau.
Menschen, die Informationen verbreiten, die dazu beitragen, dass Situationen eskalieren. Für mich hochgradig verantwortungslos. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich denke, wenn Menschen so, also weil das Problem ist ja, die Leute gucken sich das an und sagen ja jetzt nicht, ah, das ist Entertainment, sondern die ahmen vielleicht Dinge nach und die glauben vielleicht, ah, so müsste man das dann machen in den Situationen. Nur gibt es ja Treibmittel für Aggression und dazu zählt Angst, Schmerz und Frustration. Und diese Trainingsmethoden enthalten Elemente, die genau diese Dinge auslösen. Das ist ja auch der Grund, warum in diesen Videos häufig die Tiere massivst auslösen. Und das ist natürlich für Reichweite super toll. Das ist für Klicks total genial. Es sind große Emotionen. Es sind die schlechtesten Lernbedingungen, die man für Tiere überhaupt erzeugen kann. Und sie erzeugen extrem starke Verhaltensreaktionen. Und sie machen nicht, das ist kein sachgerechtes Training mit Tieren. Und es ist auch kein ethisch verantwortungsbewusster Umgang mit Lebewesen. Und das ist hochproblematisch zu betrachten, aus meiner Sicht, ja.
Ja, absolut.
Und sehr, sehr, sehr gefährlich.
Ja, ne, und oftmals ja auch wirklich schon fast blauäugig. Du hast jetzt gesagt, die Lernsituation. Ich glaube, es wird sich ganz oft vorgestellt, mein Hund lernt jetzt XYZ. Und er lernt dabei ja aber das genaue Gegenteil. Ne? Also da sind sich viele einfach nicht bewusst, dass eben ich mache jetzt das und mein Hund hat das und das dabei gelernt, leider nicht zutrifft, so wie die Leute das gerne hätten.
Und das stecken so viele Dinge drin, die wie gesagt schwierig sind. Also ich finde es schon völlig unverständlich, wenn ich weiß, ein Hund hat Schwierigkeiten mit fremden Menschen. Und hat in der Vergangenheit Aggressionsverhalten gezeigt gegenüber fremden Menschen. Wenn dann ein Video schon so anfängt, dass der Trainer diesen Hund direkt im Kofferraum abholt. Das heißt, er geht direkt extrem nah zu einem Hund, der ganz viel Distanz möchte und braucht. Und selbst allein damit, das sind so schlechte Grundvoraussetzungen für Training. Und es gibt so andere Möglichkeiten. Ich kann mich vorher mit den Menschen absprechen und kann sagen, hey, hol dir in ihr Kopfhörer. Ich habe in ihr Kopfhörer. Wir telefonieren. Ich sehe dich. Ich kann dich anleiten. Aber ich bleib erstmal auf Distanz. Und dann holst du deinen Hund erstmal raus und guckst erstmal, dass dein Hund anfängt, sich hier wohlzufühlen, dass der schnüffeln gehen kann, dass der pieseln gehen kann. Der kann mich beobachten. Und wir gucken auf Distanz. Wie reagiert er auf mich als fremde Person? Möchte der ein bisschen näher an mich ran? Auf welche Weise tut er das? Können wir das zulassen oder nicht? Wir bringen dem Halter etwas darüber bei, was die Körpersprache des Hundes gerade darüber sagt. Wie ist der innere Zustand wahrscheinlich? Wie geht es dem gerade? Was braucht er gerade von dir? Und wir können direkt damit starten, dass der mich als Trainerin nicht sofort als massive Bedrohung einstuft. Weil wir wollen ja, dass dieser Hund lernt, fremde Menschen sind überhaupt nicht bedrohlich. Fremde Menschen können sogar ganz toll sein. Und das ist das Ziel, was wir haben sollten. Und dafür muss ich ganz andere Bedingungen schaffen, als in solchen Situationen gezeigt wird. Und das ist einfach unsachgemäß. Und es gehört nicht auf eine Bühne, wo andere Menschen glauben, das wäre tatsächlich seriöses Hundetraining. Nein, es ist gewaltsames Umgehen und Machtmissbrauch mit Tieren und nichts anderes.
Es ist eigentlich denkbar schlechtestes Training, was es überhaupt gibt. Es hat nicht mal den Namen Training verdient, meines Erachtens. Wenn man sich ein kleines bisschen mit Trainingslehre auseinandergesetzt hat, dann darf man das überhaupt nicht als Training betiteln, weil es ist einfach nur, ich sage dazu immer, eine Arschbombe über die Reizschwelle machen. Und zwar mit Anlauf. Es geht eben darum, Verhalten, natürliches Verhalten zu verbieten, anstatt zu sagen, guck mal, wir bringen dir bei, dass das schön ist, dass das toll ist, dass du dich wohlfühlen kannst, dass du sicher bist, du hast die und die Strategien, du kannst das und das machen und guck mal, so, ne? Das ist der bessere Weg mit Wohlbefinden und auch mit langfristigen Erfolgen. Das ist ja eben genau das. Wir sind jetzt immer so ein bisschen du hast auch gesagt, den Hund lesen lernen, finde ich urwichtig, wenn wir über Aggression sprechen. Magst du da noch mal vielleicht was zur Leiter der Aggression sagen? Das würde da jetzt passen, gerade wenn wir darüber sprechen, wie bringen wir auch Stress in Situationen vielleicht unbedacht, unbedarft in Alltagssituationen herein? Wo können wir da noch besser drauf achten?
Also was ich immer ganz wichtig finde, ist wirklich den individuellen Hund in seiner individuellen Körpersprache kennenzulernen, weil Hunde sich durchaus auch unterschiedlich äußern. Natürlich sehen wir, es gibt Gemeinsamkeiten, aber trotzdem ist es immer ganz gut, wenn man weiß, wie kommuniziert eigentlich der eigene Hund, wie sieht mein Hund aus, wenn er gestresst ist, wie sieht mein Hund aus, wenn er so ein bisschen anfängt, sich unwohl zu fühlen im Vergleich zu, wie sieht mein Hund aus, wenn er sich wirklich doll unwohl fühlt, wie sieht mein Hund aus, wenn er im Wohlbefinden ist, wie sieht er aus, wenn er sich gerade richtig wohl fühlt, wenn er Freude mit etwas hat, wenn, also das heißt, verschiedene emotionale Zustände beim eigenen Hund ungefähr einschätzen zu können. Und du sprichst auch so auf die Eskalationsstufen ja mit an, ne? Also es gibt ja viele verschiedene Arten, ich habe so ein paar am Anfang schon genannt, wie Hunde kommunizieren können ihrem Gegenüber, hey, ich brauche gerade ein bisschen mehr Abstand oder ich fühle mich eben unwohl. Und da zählen dann eben so Sachen zu, wie zum Beispiel, ich strecke die Hand in Richtung des Hundekopfes aus und der Hund dreht den Kopf halt zur Seite oder der lehnt sein Körpergewicht von mir weg. Das sind schon Zeichen, die ganz häufig übersehen werden. Das heißt, der Hund wird trotzdem angefasst. Aber es wäre besser, wenn ich wüsste, ach, du möchtest gerade gar nicht, naja, ist in Ordnung, dann nehme ich halt meine Hand gerade zurück, dass der Hund mit solchen Verhaltensweisen selbstwirksam handeln kann, sich selber weiterhelfen kann, weil dann muss er nicht irgendwann anfangen zu knurren, wenn die Hand kommt, weil er hat ja gelernt, ich habe andere Möglichkeiten. Und ja, da gibt es eben viele, viele Varianten, was der Hund zeigen kann. Und die Eskalationsstufen kann man auch googeln, ne? Die findet man verschieden aufbereitet. In meinen Webinaren habe ich sie auch immer irgendwie nochmal drin, weil das ja sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und das eben für den eigenen Hund zu kennen und einschätzen zu können. Und auch wenn das Hunde sind, die schon aggressiv reagiert haben in der Vergangenheit, auch dann schauen wir häufig, hat er denn aber noch andere Strategien, die er in bestimmten Situationen nutzt, wie er sagen kann, hey, ich möchte mehr Abstand. Und dann sind das genau die Strategien, wo man auch die Halter für sensibilisiert, die wahrzunehmen, dass die auch bewusst gefördert werden, damit die häufiger genutzt werden. Und gleichzeitig verhindern wir, dass der Hund sich in Situationen befindet, wo er dann extrem eskalativ reagieren muss, damit sich eben diese Verhaltensweisen nicht weiter lohnen können für den Hund. Das heißt, im besten Fall treten sie gar nicht erst auf.
Ich finde, da kann man auch so bildlich so ein bisschen dran gehen, ne? Wenn man sich so eine Strickleiter vorstellt und eben sagt, hey, ab dem Level, ich sag jetzt mal ganz oben meinetwegen das Beißen, ne, das geht nicht, das möchte ich nicht, das möchte ich verhindern, dass man eben guckt, was ist denn davor und kann ich dann vielleicht aus irgendwelchen dieser Sprossen so eine Art Podest bauen, dass der Hund da sehr lange verweilt, weil er eben immer wieder lernt, hey, ich werde hier abgeholt auf dem Podest, ich muss die Leiter nicht weiter hoch. Oder wie man früher ja auch immer gesagt hat, ganz klassisch, der Hund darf nicht knurren, das muss man ihm verbieten. Da sage ich dann immer bildlich gesprochen, wenn du bei der Sprosse, bei der Leitersprosse knurren bist, dann brichst du die weg und dann ist die weg, aber die Leiter geht trotzdem weiter nach oben. Der Hund überspringt sie dann halt nur, weil sie nicht mehr da ist. Das heißt, man hat eigentlich genau das Gegenteil gemacht von dem, was man wollte, weil der Hund, nur weil diese Sprosse da jetzt nicht mehr da ist, nicht unten bleibt, sondern er überspringt sie. Sie ist dann nicht mehr da als Warnsignal quasi, als für den Menschen gut wahrnehmbar. Und ich finde, gerade Knurren ist ja dann doch was, ne, wo viele Menschen auf einmal reagieren, weil sie all das davor eher nicht so gut wahrgenommen haben. Und von daher ist es eigentlich eine Katastrophe, so eine Leitersprosse zu zerbrechen und wegzuwerfen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, Kritiker behaupten, wir erziehen distanzlose Tyrannen, liest man immer mal wieder, eben weil wir keine Grenzen setzen, nur Leckerli geben. Wie sieht das so aus mit dem Grenzen setzen und nur Leckerli geben?
Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich mich vielen verschiedenen Verstärkern bediene. Das ist eindeutig, sind das nicht nur Leckerli. Oh ja. Da sind schon auch noch andere Dinge dabei. Obwohl ich auch ganz klar sage, ich nutze Futter super gerne. Für viele Situationen finde ich es extrem hilfreich. Warum auch nicht? Ja. Es ist definitiv integriert. Und das mit dem Grenzen setzen, ach ja, das ist so eine schöne Geschichte. Also es gibt ganz viele verschiedene Weisen, wie ich Grenzen setze. Aber ich muss das ja nicht hochgradig aversiv tun und ich muss das auch nicht eskalativ tun. Ne? Also auch wenn ich jetzt einen Hund habe, der zum Beispiel, der will jetzt auf einen anderen Hund zurennen. Naja, und ich habe halt eine Leine dran und ich lasse ihn halt nicht hinrennen, dann habe ich eine Grenze gesetzt. Und wenn ich dem Hund sage, oder ich sehe vielleicht schon, naja, der hat jetzt irgendwie irgendwas ins Auge genommen und ich denke, ah, wahrscheinlich wird er als nächstes, weiß ich nicht, drauf zugehen, da hochspringen, was auch immer. Also ich sage, magst du nicht mal hier rüberkommen? Komm, wir gehen mal hier lang. Also kann einfach sein, dass ich ihm eine Alternative direkt vorgebe und vorschlage und sage, komm, wir machen mal das. Ich bin auch ein großer Fan darin, weil das sind ja häufig Situationen, wo Verhaltensweisen nicht so ablaufen können, wie sie es normalerweise sollten in dem Moment, also wie der Hund es brauchen würde. Und das kann emotional schwierig sein für den Hund, wenn er das jetzt nicht machen kann. Ja, weil es frustrierend ist und weil es Emotionen macht. Und das ist auch okay. Und dann da zu sein und zu sagen, okay, ich sehe, das fällt dir gerade schwer. Nimm dir deinen Moment, dich da kurz mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen. Du darfst auch kurz grantig sein, dass du jetzt nicht dahin darfst oder dass du nicht da was auch immer kannst. Ist okay, ich bleib hier, ich bin ruhig, was auch immer. Und wenn du dich abgeregt hast, dann gehen wir hier weiter, dann machen wir was anderes oder was auch immer. Ne? Und es kann auch sein, dass ich so einem Hund in der Situation sage, nö, du, das war mir jetzt mal gerade nicht. So, aber halt auch in dieser Tonlage und nicht in nein und also weiß ich nicht, Menschen neigen irgendwie auch dazu, dann direkt so extrem doll zu sein.
Ja, sie wollen es unterbinden. Sie haben halt wirklich diese Vorstellung, die ja auch immer und immer wieder gebetsmühlenartig verbreitet wird, dass wenn ich dem Hund sage, nein, das darfst du nicht, dass dann dieses Verhalten nicht mehr stattfindet, wenn ich das doll genug mache. Hm. Ja. Und von daher setzt da ruhig gern mal an. Du hast jetzt gesagt, du sagst dann, wenn du mit so einem Hund arbeitest, auch mal, nee, das machen wir jetzt nicht. Wie setzt du Grenzen, wenn du jetzt im Tierheim zum Beispiel bist? Nimm uns da super gerne mal so ein bisschen mit. Mhm. Du trainierst mit einem Hund, der jetzt beschlagnahmt wurde, von dem wir wissen, der hatte eine Vorgeschichte mit Beißunfällen. Wie gehst du da ran? Nimm uns da super gern mal ein bisschen mit.
Okay, ich glaube, was auch für mich so ein bisschen das Ding ist, ich habe das gemerkt, als ich so bei der Vorbereitung war und ich habe so über das Thema Grenzen setzen nachgedacht und ich dachte so ganz ehrlich, ich denke in meiner täglichen Arbeit nicht in dieser Kategorie.
Genau, ja, voll.
Also total. Es ist tatsächlich so, ich denke überhaupt nicht darüber nach, das so zu bewerten, so. Was ich eher mache, ist, dass ich mir halt überlege in der Situation, wie gestalte ich eine Situation so, dass der Hund sich, ich sag mal, aus einer Außenperspektive anständig verhalten kann, in Anführungszeichen. So. Ich mache aber auch kein Drama draus, keine Ahnung von so Sachen wie, der Hund hat mich jetzt gerade angesprungen. Es ist für mich kein irre Drama. Ich überlege mir halt, okay, was für ein Ziel steckt wahrscheinlich dahinter, welche Funktion soll das haben und gucke, dass die Funktion nicht erfüllt wird, damit das sich nicht lohnt für den Hund, das zu tun. Überlege mir, wie könnte ich die Situation beim nächsten Mal umgestalten, dass das vielleicht nicht mehr passiert. Solche Sachen, das ist eher die Art, wie ich darüber denke. Ich denke oft nicht in dieser Kategorie Grenzen setzen. Ja, vielleicht das mal so gesagt, was halt nicht heißt, dass es keine Grenzen gibt. Also natürlich, es gibt immer Rahmenbedingungen.
Also gerade wenn man sich einen Hund in einem Tierheim anschaut, da frage ich mich dann eher, wo hat er keine Grenzen, bitte, ne? Also.
Ja, genau. Und genau, das ist halt auch das Nächste. Das sind auch manchmal physische Grenzen, ne? Also wenn jetzt ein Hund aus einer Beschlagnahmung kommt und der hat eine Aggressionsthematik, die er mitbringt, und das wissen wir schon. Ja, ich bin da in einem Tierheim, das wirklich für mich sehr luxuriös ist, weil wir haben Maulkorbklappen. Mhm. Das heißt, dass in den Zwingern oder je nachdem in der Zimmertür, das ist unterschiedlich, ist eine Klappe verbaut, so dass der Hund in seinem Zwinger oder in seinem Zimmer ist und ich bin außerhalb und kann dem Hund über diese Klappe den Maulkorb anziehen, muss also nicht zu ihm reingehen. Das heißt, wir haben schon eine physische Barriere, was auch eine Grenze ist, die der Hund nicht überschreiten kann, weil er einfach nicht, ja, da durchkommen kann. Obwohl, ein Hund hat sich bei mir mal durch die Maulkorbklappe gedrückt. Das war unangenehm bei diesem Hund.
Okay. Aber und überraschend Dinge, wahrscheinlich.
Es war überraschend, auch. Weil ich habe, das war so ein Bulldoggenkörper, wo ich nicht davon ausgegangen bin, dass der mir gleich entgegenkommen könnte. Und der hat sich da einfach durchgesneakt.
Ich kann es mir vorstellen, bildlich.
Danach wurde die Klappe enger gemacht. Mhm. Ja. Aber natürlich gibt es auch eben einfach physische Grenzen, die einfach dafür sorgen, dass der Hund bestimmte Dinge gar nicht tun kann. Genau, und dann ist es im Normalfall so, dass natürlich, meine Arbeit beginnt für mich in dem Moment, wo der Hund mich das erste Mal wahrnimmt, ja, außerhalb des Gitters. Und dann ist eigentlich immer mein Ziel, dass der ab jetzt möglichst viele angenehme Erfahrungen mit mir macht. Ja, weil mein Ziel ist ja auch, dass der sagt, hey Menschen, die sind cool, da passieren tolle Sachen bei den Menschen und dieses ist auch sicher, mit denen zu interagieren und so weiter. Das geht manchmal schief, ne? Also manchmal, gerade wenn ich die Hunde noch nicht gut kenne und die sind ja auch in einem bestimmten Zustand, wenn ich die das erste Mal treffe. Ja, die sitzen bei uns in Quarantäne, dann haben die eben eine Vorgeschichte, wie sind sie da hingekommen und so. Da sind ja massive Stressoren und Traumata, weil in dem Moment, wo der Hund sein Zuhause verliert und seine Bezugspersonen und von heute auf morgen in ein gänzlich anderes Leben verfrachtet wird, ist das ein massiver Kontrollverlust und ein traumatisches Erlebnis. Und in diesem Zustand sitzt der Hund ja dann da. Genau. Ja, und ist dann vielleicht auch noch medizinisch nicht gut behandelt und so weiter.
Ja, absolut, ja.
Und aus diesem Punkt heraus muss ich damit rechnen, dass Aggressionsverhalten am Anfang also aus diesem Zustand heraus wahrscheinlicher ist. Ja, und das ist auch immer ganz wichtig, dass ich nicht an der Hund, der quasi sobald er Menschen sieht, gänzlich ausrastet in einem Tierheim, dass ich nicht glaube, das ist sein Charakter, sondern das ist eine Folge der Umstände, in denen sich dieses Nervensystem gerade befindet. Und das heißt, der Hund wird dann auch nicht entsprechend in meinem Kopf in die Kategorie böse oder gestört oder Arschlochhund oder was es alles für Kategorien gibt, einsortiert, sondern ich begrüße den immer freundlich, wertschätzend und mir kann ja in dem Moment nichts passieren. Und wenn er dann mal auslöst, dann ist es so, aber das ist okay und verständlich. Und es ist auf Sicherheitsmaßnahmen wird geachtet, die haben oberste Priorität. Wenn der Hund dann Maulkorb tragen kann, ich kann den von außen anziehen, dann gehe ich rein. Und dann geht es darum, eigentlich auch von Anfang an, den Hund kennenzulernen. Also für mich ist es dann so, ich lerne dieses Individuum kennen. Ich habe vielleicht ein bisschen Vorgeschichte möglicherweise von über drei Ecken gehört, wo ich sage, okay, da weiß ich jetzt nicht viel und weiß nicht, was daran stimmt. Aber ich schaue mir dich an, wie reagierst du in den verschiedensten Situationen, ohne dass ich versuche, dich in Situationen zu bringen, die irgendwie schwierig für dich sind, sondern einfach nur, wie ist es, wenn wir zwei miteinander interagieren? Wie ist es, wenn wir zusammen auf unseren Platz gehen? Wie ist es, wenn wir spazieren gehen? Was zeigst du mir, wer du eigentlich bist? Mhm. Was magst du gerne? Wovor fürchtest du dich? Was macht dir Stress? Wie bewegst du dich? Fällt mir irgendwas an deinem Körper auf, wo ich denke, oh, das könnte dir Probleme bereiten und da müsste ich den Tierarzt konsultieren? Mhm. Solche Dinge, da geht es wirklich erstmal ums Kennenlernen für mich. Und dann geht es als nächstes für mich darum, für ihn Situationen so zu gestalten, dass er lernt, ich bin in der Situation sicher, dass ich möglichst viel Wohlbefinden stärke und versuche eben zu erzeugen über die Rahmenbedingungen, dass ich die Bedürfnisse in den Fokus nehme, sehe, was brauchst du, in welchem Moment. Und dann überlege ich mir, okay, was sind Situationen, die vielleicht typischerweise in einem neuen Zuhause auch Aggressionsverhalten auslösen könnten oder so. Und da gucke ich dann gezielt nochmal mit Training drauf. Mhm. Aber auch da beim Training, wenn ich Trainingssettings habe, steht das Wohlbefinden im Mittelpunkt. Und zu gucken, okay, was brauchst du in dieser Trainingssituation? Also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir einen Hund, das ist Bull Terrier, der kam quasi schon mit eingewachsenen Krallen und Pfotenproblemen, die auch rassebedingt sind, das heißt, die auch nicht weggehen werden. Der wird immer wieder Entzündungen haben und so. Der muss jeden Tag, kriegt der von mir die Pfoten eingecremt. Der muss regelmäßige Krallenpflege bekommen. Und wir wissen ja, okay, medizinische Maßnahmen, Pflegemaßnahmen durchführen, ist oft eine Situation, wo, wenn es typisch abläuft, also man fixiert den Hund, man sagt, da musst du jetzt durch, das sind halt die typischen Sachen, haben wir viele Faktoren enthalten, die Aggressionsverhalten fördern können. Das heißt, von Anfang an wurde mit diesem Hund geübt, dass wir seine Pfoten gut handeln können in einem klaren Setting. Er hat gelernt, er kann zum Beispiel einfach einen Schritt zurück machen und dann wird er in Ruhe gelassen in dem Moment und dann fragt man ihn halt, wenn er, gibt man ihm einen Moment und dann fragt man ihn, okay, können wir jetzt noch mal gucken. Das ja, das ist halt was für mich dann das Aggressionspotenzial auch im neuen Zuhause senken soll. Und diesen Hund kannst du quasi einfach, du stellst dann irgendwo hin, du legst die Futtertasche vor den ab und dann kannst du dem die Pfoten behandeln, dann kannst du dem Schuh anziehen, dann kannst du dem die Krallen kürzen. Und das zeigen wir dann nachher den neuen Haltern, die interessiert sind, so dass die das direkt bei uns, mit uns zusammen üben können, dass die das dann im neuen Zuhause so umsetzen können und wir schon mal in dem Kontext das Aggressionspotenzial wirklich weit runtergeschraubt haben. Und das, ja, ist halt so die Art, wie ich das persönlich betrachte und was meine persönliche Herangehensweise ist an das Thema.
Super. Danke für den Einblick. Schön. Wie gesagt, ich packe den Link auch zu deinem Instagram-Profil dann noch in die Shownotes. Da sind ja auch einige Videos. Und ich meine auch genau von dem Hund habe ich gerade so das Bild vor Augen. Ja, was ich würde sagen, das war eine schöne runde Sache. Du hast uns Einblicke gegeben, hast viel beantwortet. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch mitgeben?
Puh, so vieles.
Ich kenne es am liebsten alles.
So vieles. Ja, ich denke wirklich, also bei Aggressionsproblematiken, gerade auch wenn sie gegenüber Menschen, also wenn sie Menschen betreffen, dann spielen sehr, sehr viele Emotionen eine Rolle. Da kann Angst mit einhergehen vor dem eigenen Hund, vor den Reaktionen und so weiter. Also, da kann Scham eine Rolle spielen, da kann große Frustration eine Rolle spielen, weil man nicht weiß, was man tun soll, weil man keine Kontrolle darüber hat, was der Hund da gerade macht und weil man es vielleicht nicht einschätzen kann. Und es ist ganz wichtig, erstmal wahrzunehmen, was bei einem selber einfach an Emotionen da hochkommt, weil diese Emotionen werden häufig am Hund ausgelassen oder werden halt dann, naja, ich sag mal so gedreht, dass man zum Beispiel sagt, boah, was bist du nur für eine Zicke oder was bist du für ein dominanter, ne, also weiß ich nicht, ne, dann wird das so. Aber eigentlich ist es der eigene emotionale Zustand, der diese Zuschreibungen macht. Und das ein bisschen mehr Neutralität, zu versuchen, ein bisschen neutraler auf dieses Thema zu gucken, weniger emotional aufgeladen darauf zu gucken und sich wenig emotional aufgeladen mit dem Thema zu beschäftigen, das Thema besser zu verstehen, um dann auch ganz anders vielleicht daran gehen zu können, als wenn das so hoch emotional aufgeladen ist. Weil dann komme ich ja auch auf diese Ideen, boah, ich muss da jetzt aber ganz unbedingt Grenzen setzen. Einfach weil ich Angst habe, dass wenn ich das nicht mache, dass dann der Hund irgendwann mich stark verletzen könnte oder was. Aber es sind eigentlich ganz andere Dinge, die dazu führen würden, dass der Hund einen später verletzt. Und wenn ich ein bisschen rationaler dran gehe, dann glaube ich persönlich, dass das sehr viel hilfreicher ist.
Und apropos mehr Wissen, im April bist du bei uns in der Membership und hältst ein Webinar zu deinem Thema. Da freue ich mich schon ganz arg drauf. Da packe ich auch den Link in die Shownotes. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lara, und bis April, da sehen wir uns dann wieder. Und mach weiter so. Nimm uns mit bei den ganz tollen Hunden im Tierheim. Ich finde das super interessant. Und mein Traum ist ja, dass du ganz viele Trainerinnen ausbildest in dem Bereich und irgendwann in allen Tierheimen eine Lara arbeitet. Das wäre mein Wunsch für heute.
Dankeschön. Das ist sehr, sehr, sehr schön, dass du das sagst. Gleichfalls mit deiner Arbeit, also auch da, mach damit weiter. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und über dieses Thema sprechen darf, weil das ist mir tatsächlich sehr wichtig, darüber zu sprechen und darüber aufzuklären.
Dann vielen Dank für deine Zeit und zu euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.